Es begann alles damit, dass der Berliner Flughafen eines Tages seine Pforten öffnete. Das mag im ersten Moment logisch erscheinen, weil man Flughäfen ja nicht aus purem Spaß baut. Im Falle des BER sorgte es aber für große Überraschung, weil niemand mehr damit gerechnet hatte. Im Gegenteil. Die Eröffnung des BER hatte sich in den vergangenen Jahren zu einem Running Gag entwickelt. Der Flughafen blieb nach etlichen Baupannen zu und war nur noch ein paar Witze wert. Und das war auch gut so, zumindest unserer Meinung nach. Denn meine Familie und ich konnten den Flughafen am allerwenigsten brauchen. Erstens, weil wir ja grundsätzlich nicht fliegen, wohin auch. Und zweitens, weil der Rotkehlchenweg samt unserem Haus in der Anflugschneise liegt. Ich hörte als Erste von der drohenden Eröffnung, weil morgens bei mir in der Küche immer das Radio läuft. So auch an jenem schicksalhaften Freitag. Die Reaktion meiner Lieben war verhalten, weil sie gerade wieder irgendwelche anderen Probleme hatten, mit denen sie sich herumschlagen mussten. Irgendwelche Probleme gab es immer. Wir sind, ich sage es ungern, im Grunde eine deutsche Problemfamilie ohne wirkliche Probleme. Zumindest waren wir das, bis wir die Konsequenzen der Eröffnung realisierten. An den Tag, als der Flughafen dann tatsächlich seinen Betrieb aufnahm, erinnere ich mich noch ganz genau. Ich stand früh morgens im Garten und klaubte Schnecken aus meinem Salat. Die Sonne schien, die Vögel zwitscherten, unsere Hunde Gulliver und Othello spielten im Kohlrabi-Beet. Gerald probierte seine neuen Nordic-Walking-Stöcke aus, die ich günstig bei unserem Discounter ergattert hatte, und der Rest der Familie schlief noch. Nichtsahnend zupfte ich ein wohlgenährtes Nacktschneckenbaby von einem Salatblättchen, als es plötzlich dunkel wurde. Eine riesige Wolke schien die Sonne zu verhüllen. Ich schaute nach oben und schrie auf. Über mir schwebte der riesige Bauch eines Flugzeugs. Im selben Augenblick durchbrach ohrenbetäubender Motorenlärm die Schallmauer und ich warf mich zu Boden, wo ich mein Gesicht in der Erde vergrub. Als der Lärm langsam verebbte und ich die Wärme der Sonne wieder auf meinem Rücken spürte, wagte ich einen Blick zum Haus. Es stand noch. Die Vögel begannen wieder zu singen, nur Gulliver und Othello waren nirgends mehr zu sehen. Ich versuchte, mich mit dem Gedanken zu beruhigen, dass die Piloten noch ungeübt waren, was den Landeanflug auf den neuen Flughafen betraf. Wahrscheinlich mussten sie die richtige Flugroute erst erproben. Ich atmete tief durch und wandte mich wieder meinem Schneckensammelkästchen zu. Es war leer. Die Schnecken waren bei meinem Sturz hinausgefallen und suchten nun eifrig das Weite. Beherzt griff ich nach ihnen. Gerade wollte ich mich dem Möhrenbeet zuwenden, um meine Arbeit fortzusetzen, als der nächste Flieger auf unser Grundstück zusteuerte. Die Erde unter meinen Füßen vibrierte, die Scheiben unseres Schuppens klirrten und Othello und Gulliver, die sich gerade zaghaft aus dem Dunkel der Hausmauer hervorgewagt hatten, rannten mit eingeklemmten Schwänzen Richtung Haus und gegen die geschlossene Terrassentür. Ich ging in die Knie und linste vorsichtig in den Himmel über mir. Dieses Mal war ich ein bisschen besser gewappnet für das, was auf mich zukommen würde. Ich zwang mich, die Augen nicht vom Himmel abzuwenden, und als das Flugzeug zum Greifen nah über meinem Kopf zur Landung ansetzte, befand ich, dass ich genug gesehen hatte, warf meine Schnecken wie üblich über den Gartenzaun zu Familie Federbein und lief ins Haus, um meine Familie samt Susanne und meiner Mutter zu wecken. Unsere Mütter wohnten jetzt schon seit geraumer Zeit bei uns, was sie damit entschuldigten, dass sie aufgrund des weltweit grassierenden Virus und des daraus resultierenden Lockdowns von der Sorge geplagt waren, nicht mehr genug Zeit mit uns verbringen zu können. Kurz bevor die Bahn den Verkehr einstellte, hatte Ilse für sich und Susanne Zugfahrkarten ergattert. Und nun fühlten sie sich so wohl bei uns, dass sie gar nicht mehr darüber nachdachten, nach Hause zurückzukehren, als es wieder möglich war. Ich hatte die leise Hoffnung, dass der Flugzeuglärm sie vielleicht umstimmen könnte. Zweites Kapitel. Meine Mutter empfing mich an der Terrassentür.
Gundula, wie siehst du denn aus? Wasch dir mal das Gesicht, du bist ja völlig verdreckt. Hast du das eben mitbekommen? Das Haus ist fast eingestürzt. Wo warst du denn wieder? Immer wenn man dich braucht, bist du nicht da.
Ich war im Garten.
Ja, was machst du denn in dieser Herrgottsfrühe im Garten?
Schnecken sammeln.
Schnecken sammeln? Als ob es nichts Wichtigeres gäbe, wenn fast das Haus einstürzt.
Ich zwängte mich an Mutti vorbei und sah, dass die ganze Familie wach war. Nur Susanne fehlte, was wahrscheinlich an ihrer Schwerhörigkeit lag. Ohne ihr Hörgerät würde sie nicht mal den Weltuntergang mitbekommen. Im Esszimmer saßen Rose und Hardy, beide noch im Nachthemd. Sie mussten in Panik aus ihrer Wohnung gegenüber zu uns gestürmt sein, um Unterschlupf zu finden. Zum Glück hatten sie an Eddie Barak gedacht, was in letzter Zeit selten der Fall war. Eddie Barak ist Roses kleiner, unehelicher Sohn aus einer kurzen Liaison mit Rolfis beinahe Schwiegervater Reginald Shoemaker. Jetzt saß Eddie auf Roses Schoß und aß Apfelbrei aus dem Gläschen.
»Gundula«, rief Rose, als ich durch die Terrassentür kam. »Hast du das grad mitgekriegt? Da fliegert irgendwelche Kampfflieger über uns weg. Der Gerald und der Hardy sagen, das sind vielleicht die Amis oder Terroristen.«
»Oder die Russen«, sagte meine Mutter hinter mir.
Jetzt erst bemerkte ich Gerald. Er hing in Fatis Lehnstuhl, hatte sich ein Kühlpad auf die Stirn gelegt und starrte an die Decke.
»Gerald, was ist passiert?«
Geralds Gesicht war dunkelrot. Lediglich ein dünner Streifen über der Oberlippe war kalkweiß. Ich näherte mich ihm vorsichtig. Hoffentlich hatte er sich bei seinem ersten Nordic Walking-Versuch nicht übernommen.
»Gerald?«
fragte ich nochmal. Er blinzelte ein bisschen, starrte aber weiter an die Decke.
So kannte ich ihn gar nicht.
Ich klopfte ihm auf die Schulter.
»Aua!« schrie er. »Nicht anfassen!«
Zumindest hatte er seine Sprache nicht verloren.
»Was ist denn passiert?«
»Ich habe mir den Nacken gezerrt.«
»Wobei?«
»Das fragst du noch.«
Er atmete tief ein.
»Ich bin geflohen, Gundula. Ich bin vom Meisenweg bis hierher durchgerannt. Ein Auto hätte mich beinahe auf halber Strecke überfahren, weil ich so unter Schock stand, dass ich nicht mehr auf die Straße achten konnte. Ich wäre fast tot gewesen. Es war so...«
Er hielt mir Daumen und Zeigefinger vor die Nase.
»Knapp. Dabei muss es passiert sein, also das mit dem Nacken.«
»Und wovor bist du geflohen?« fragte ich.
»Na, vor den Russen«, sagte meine Mutter. »Wie oft denn noch?«
Rose und Hardy nickten einvernehmlich mit den Köpfen. »Unsinn«, sagte ich. »Das ist der neue Flughafen. Das hatte ich euch doch erzählt, dass der die Tage eröffnet wird. Aber mir hört hier ja keiner zu.«
»Ich habe dir zugehört, Gundula«,
sagte Gerald und fischte sich das Kühlpad von der Stirn.
»Aber...«
Ein weiteres Flugzeug näherte sich. Die Scheiben klirrten und der Boden vibrierte. Geralds Lippen bewegten sich, aber durch den Motorenlärm hindurch war nichts zu verstehen.
»Was hast du gesagt?«
fragte meine Mutter, als es wieder einigermaßen still war. Sie hatte sich vorsichtshalber unter den Türrahmen geflüchtet.
»Dass es eventuell besser wäre, sich eine neue Bleibe zu suchen, wenn dieser Höllenlärm anhält.«